Heute in Budapest. Tausende Menschen machen sich auf den Weg auf der Autobahn in Richtung Wien, also in Richtung Westen. Mit ihrem Marsch der Hoffnung, wie sie es nennen, versuchen sie herauszukommen aus Ungarn und in eine bessere Zukunft. Ihnen einen guten Abend. Diese Tage der Flüchtlingskrise sind für Europa auch deshalb so entscheidend, weil es zeigen kann, Europa nämlich, und auch zeigen muss, dass seine Werte eben nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch praktisch gelten. In Ungarn ist das derzeit nicht der Fall. Tausende Flüchtlinge haben sich deshalb heute von Budapest aus auf den Weg Richtung österreichische Grenze gemacht. Ein Grund dafür ist die Taktik der ungarischen Behörden, in den letzten Tagen mit den Flüchtlingen rund um den Budapester Bahnhof ein undurchsichtiges Katz-und-Maus-Spiel zu betreiben und zu versuchen, die Menschen hinters Licht zu führen. Das aber hat wiederum nur dazu geführt, dass die Menschen verzweifelt und zunehmend wütender werden. Darko Jakovlevic.
Dabei sind viele Familien oder Kranke. Sie alle haben das tagelange Ausharren am Bahnhof in Budapest nicht mehr ausgehalten. Jetzt geht ihre Flucht weiter zu Fuß, weil es mit dem Zug kein Vorwärtskommen mehr gab. Auch sie wollen nur noch den unzumutbaren Zuständen in Ungarn entkommen. Hunderte Flüchtlinge stürmen aus dem Auffanglager in Röske im Südosten des Landes. Plötzlich setzt die Polizei Tränengas ein gegen Menschen, die eigentlich Schutz und Sicherheit in Europa suchen. Viele, die zuerst entkamen, wurden dann doch auf der Autobahn aufgegriffen und wieder ins Lager zurückgebracht. Die Angst, in ein Lager gebracht zu werden, ist inzwischen im ganzen Land sichtbar geworden, wie hier in Bicske, 40 Kilometer von Budapest entfernt. Am Vormittag protestieren die etwa 500 Flüchtlinge laut und mit einem Hungerstreik, weil ihr Zug in Richtung österreichischer Grenze gestern auf einmal hier gestoppt wurde, am kleinen Bahnhof in Bicske. Wir wollen nach Deutschland. Wir haben doch alle Tickets gekauft für 115 Euro. Die Polizei will sie aber in das örtliche Aufnahmelager bringen. Doch die Flüchtlinge wollen sich nicht in Ungarn registrieren lassen, in der Hoffnung, ausreisen zu dürfen nach Westeuropa. Am Nachmittag dann rüstet sich die Polizei, um die Waggons zu stürmen. Verzweifelt geben die Flüchtlinge auf, werden in Bussen weggefahren zum Aufnahmelager. Anders die Polizei in Budapest. Sie hält die marschierenden Menschen hingegen nicht auf, eskortiert sie sogar über Hauptstraßen und auf der Autobahn Richtung Österreich. Wir haben keine andere Wahl. Wir können das Land nur zu Fuß verlassen. Rechte in Ungarn haben wir keine. Die Bedingungen für uns hier sind sehr schlecht. Von hier sind es knapp 180 Kilometer bis zur österreichischen Grenze. Mehrere Tage werden sie dafür wohl brauchen.
Ja, und wie soeben gemeldet wurde, hat die ungarische Regierung angekündigt, Busse bereitzustellen, um die Flüchtlinge nach Österreich zu bringen. Gerade weil die Lage in Ungarn, aber auch in anderen Staaten wie Italien oder Griechenland so schwierig ist, wäre es natürlich naheliegend, dass die 28 Staaten der EU zusammenstehen und versuchen, diese Krise gemeinsam zu bewältigen und sich gegenseitig zu helfen. Doch dem ist nicht so. Ausgerechnet im idyllischen Prag haben sich heute die Regierungschefs von Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei getroffen und sie wollen sich diese idyllische Traumstadt und die Idylle dort eben nicht nehmen lassen. Übrigens sind das alle Staaten, die einst hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang lagen. Die vier Staaten wollen gemeinsam verhindern, dass ihnen innerhalb Europas über Quoten eine Anzahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern zugeteilt werden, um andere EU-Staaten wiederum zu entlasten. Jürgen Osterhage.
Eingesperrt wie Schwerkriminelle hinter Stacheldraht, bewacht von Polizisten in Kampfanzügen. Alle Flüchtlinge, die in Tschechien keinen Asylantrag stellen, sondern weiter wollen, und das sind die meisten, müssen 42 Tage in Abschiebelagern verbringen. Erst dann dürfen sie weiterreisen. Und am Ende müssen sie für die Internierung auch noch bezahlen, 10 Euro am Tag. Den harten Umgang mit Flüchtlingen finden die meisten Tschechen in Ordnung. Nach einer jüngsten Umfrage wollen 94%, dass die EU alle Flüchtlinge sofort zurückschickt. Das Beste wäre, wenn alle wieder zurückgehen und zu Hause in Freiheit leben würden, so wie wir hier. Schauen Sie doch nur, wie es im Westen aussieht. Überall Probleme mit Flüchtlingen. Ich will das hier nicht haben.
Nein, so lassen, definitiv, ja.
Und die Politiker handeln danach kompromisslos. Bei einem Treffen in Prag sind sich die Regierungschefs der vier östlichen EU-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn in der Flüchtlingspolitik einig wie selten. Wir sind bereit, Solidarität zu zeigen, aber nur auf freiwilliger Basis. Wir lehnen ein Quotensystem, das feste, verpflichtende Verteilungsmechanismen einführen würde, strikt ab. Und der tschechische Ministerpräsident Sobotka geht noch weiter. Er macht Brüssel für die Flüchtlingskrise in Europa verantwortlich, spricht von Chaos. Die einzige Lösung der Flüchtlingskrise, so die vier EU-Ostländer, sei, den Schutz der Grenzen und den Kampf gegen die Schleuser zu verstärken. Das war's.
So, das ist der eine Spielort. Bettina Schakos ist für uns am anderen, nämlich in Luxemburg beim Treffen der europäischen Außenminister, die heute über die Flüchtlingskrise beraten haben. Bettina, wie einig war man sich denn heute darüber, wie Europa aus dieser Krise herauskommen könnte?
Thomas Roth, man ist sich kurz gesagt gar nicht einig. Also auf den Gängen hier hört man, es ist so ein bisschen Westeuropa gegen Osteuropa. Und trotz dieser furchtbaren, dramatischen Bilder, die wir in den letzten Tagen von diesen wirklichen Flüchtlingsdramen gesehen haben, scheinen einige osteuropäische Länder nicht zum Einlenken bereit. Und man muss wissen, dass viele osteuropäische Länder, baltische Länder am Finanztropf der EU hängen. Und deswegen hatte auch vor einigen Tagen Österreich gefordert, die Gelder mal zurückzuhalten und zum Beispiel Gelder der EU für Modernisierung, für Straßenbau erstmal nicht zu zahlen, bis die osteuropäischen Länder einlenken und sich auch beteiligen an der Verteilung der Flüchtlinge. Aber offiziell war dieser Vorschlag bei den Außenministern heute überhaupt kein Thema. Europa wirkt wie gelähmt.
Ist denn dieser Riss, der da sichtbar wird, Sie haben ihn beschrieben, ist der noch zu kitten?
Schwer, denn ein Grundwert der Europäischen Union ist ja der Wert der Solidarität. In der Gemeinschaft hilft man einander. Und dieser Wert scheint jetzt in Frage zu stehen, dieses Ideal. Und das macht schon hier den Diplomaten auf den Gängen hier im Luxemburger Ratsgebäude hinter mir schon Sorgen und gibt den Leuten hier zu denken. Und auch deswegen fordern einige jetzt massiv einen Gipfel, einen Krisengipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs, um dieses Problem in den Griff zu bekommen, um nach Lösungen zu suchen und sie möglichst auch zu finden.
Bettina Schakos, vielen Dank für diese Informationen aus Luxemburg. Beinahe täglich müssen wir über Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte berichten, die sich übrigens längst nicht nur im Osten Deutschlands ereignen. Vergangene Nacht brannte im hessischen Heppenheim ein Haus, in dem 60 Flüchtlinge untergebracht sind. Ein Mann rettete sich mit einem Sprung und wurde schwer verletzt. Andere erlitten Rauchvergiftungen. Die Brandursache ist noch unbekannt. Ein ausländerfeindlicher Hintergrund ist aber nicht auszuschließen. Und vor einer Woche geriet das Dorf Salzhemmendorf in Niedersachsen in die Schlagzeilen, nachdem ein Brandsalz in die Wohnung einer afrikanischen Familie geworfen worden war. Die Ermittlungen zeigen jetzt, wie zielgerichtet die mutmaßlichen Täter offenbar vorgegangen sind. Britta von der Heide und Christian Decker.
Seit einer Woche sitzen Sascha D., Saskia B. und Dennis L. in Untersuchungshaft. Der 30-jährige Dennis L. hat inzwischen eingeräumt, dass er in der Nacht den Molotow-Cocktail auf die Flüchtlingsunterkunft geworfen hat. Es sei ihm mittlerweile klar geworden, dass Menschen hätten sterben können. Sein Anwalt Roman von Alvensleben sagt, Dennis L. sei seine Tat erst in der Untersuchungshaft klar geworden.
Grundsätzlich räumt er die Vorwürfe ein. Er hat ein frühes Geständnis abgelegt und bedauert das, was er getan hat, zutiefst. Das kam für mich als Verteidiger, der diesen Mann ja auch erstmalig kennengelernt hat, ehrlich und glaubhaft rüber.
In dieser Straße treffen sich die drei am Tag des Anschlags. Stundenlang hören sie in der Garage von Dennis L. rechtsextreme Musik und trinken nach eigenen Angaben fast 2 Flaschen Weinbrand. Aus einer leeren Flasche basteln sie den Brandsatz. Die drei fahren anschließend zur Flüchtlingsunterkunft. Saskia B. sitzt am Steuer, sie ist nüchtern geblieben. Dort wirft Dennis L. den Molotow-Cocktail. Ein zielgerichteter Anschlag, sagt Saskia B. aus. Dennis L. soll gesagt haben, wenn der Neger brennt, dann feiere ich richtig. Das aber bestreitet Dennis L. Er soll der rechten Szene nahestehen, aber nicht Teil der organisierten Neonazis sein.
Da scheint das ja wohl so zu sein, dass man eben auch irgendwie bestimmtes Liedgut sich anhört, gemeinsam irgendwie bestimmte Ansichten vertritt. Also ja, Gesinnung ja, aber Hardcore-Organisation nein.
Auch Sascha D. hat erklärt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, aber nicht in welcher Form. Der 24-Jährige war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und half, den Brand zu löschen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ist der Familienvater in der rechten Szene aktiv und einschlägig vorbestraft wegen eines Hitlergrußes. Die Staatsanwaltschaft wollte sich heute nicht äußern. Ob es tatsächlich eine spontane Tat war, muss nun eine 30-köpfige Sonderkommission klären.
Der Verfassungsschutz befürchtet, dass solche rechtsextreme Gewalt gegen Ausländer weiter zunimmt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Verfassungsschutzpräsident Maaßen verwies im Tagesspiegel auf die, wie er sagte, massive Anti-Asyl-Agitation rechtsextremer Parteien wie der NPD. Er beobachte mit Sorge, dass dies zu einer weiteren Radikalisierung der rechtsextremen Szene führe. Insgesamt schrumpfe diese zwar, doch nehme der Anteil der gewaltorientierten Rechtsextremen zu. Auf der griechischen Insel Lesbos hat es Zusammenstöße zwischen Flüchtlingen und der Polizei gegeben. Die Polizisten setzten Tränengas ein, als hunderte Menschen versuchten, eine Fähre zu stürmen. Auf mehreren griechischen Inseln warten tausende Flüchtlinge auf ihre Weiterfahrt. Der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Timmermans versprach bei einem Besuch auf Kos finanzielle und technische Unterstützung. Die Bundesregierung will sich im Rahmen der EU-Mission im Mittelmeer auch an einem Militäreinsatz gegen Schleuser beteiligen. Das hat das Auswärtige Amt nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios den Fraktionen im Bundestag mitgeteilt. Weil auch der Gebrauch von Schusswaffen erlaubt sein soll, muss der Bundestag noch zustimmen. Bisher hatte sich EU-Mission auf die Rettung von Flüchtlingen beschränkt. In Syrien hat die Terrormiliz Islamischer Staat erneut einzigartige Bauwerke in der Ruinenstadt Palmyra zerstört. Wie die syrische Antikenbehörde mitteilte, sei auf Satellitenaufnahmen festzustellen, dass mehrere der schönsten und am besten erhaltenen Grabtürme aus der Antike nicht mehr zu sehen seien. Der IS hatte Palmyra im Mai erobert und seitdem mehrere alte Bauwerke zerstört.
Tja, ganz früher waren es Radios, später dann die Fernseher der jeweils jüngsten Generation, die auf der traditionsreichen internationalen Funkausstellung der IFA als größte Attraktionen bestaunt worden sind. Aber die Zeiten sind längst vorbei. Das Smartphone boomt nämlich und ist mittlerweile der Star dieser Berliner Messe. Denn der Run auf die kleinen Alleskönner, der hält unvermindert an. Weltweit werden nächstes Jahr wohl sage und schreibe 1,5 Milliarden Smartphones verkauft. Das jedenfalls schätzt die Branche. Und das hat natürlich großen Einfluss auf unser Leben. Elektronische Medien gehören mehr und mehr als scheinbar unverzichtbarer Begleiter zum Alltag. Und wir nutzen sie heute auch ganz anders als früher. Einfach nur anschalten und in die Glotze gucken. Das war gestern. Tina Rowski.
Das Netz ist meistens schlecht in Berlins Untergrund, aber selbst das hält niemanden vom Smartphone ab. Wo bleiben wir hängen, wenn wenig Zeit ist? Jeder in seiner eigenen Welt gebeugt über sein eigenes Problem.
Über Flüchtlinge. Ja, genau, einfach über Spenden und so.
Ich spiele gerade Candy Crush Soda.
Also ich bin gerade auf Facebook und lese, was meine Freunde halt alles machen. Statusnachrichten. Der eine hat einen neuen Job.
Fragmentierung nennen Forscher das. Jeder bastelt sich aus Nachrichten und Unterhaltung ein ganz persönliches Programm. Sven Hock zum Beispiel ist auf dem Weg zur Arbeit. Mitten durch Berlin-Kreuzberg an Tageszeitungen geht er schon lang vorbei. Sein Online-Programm morgens?
Wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, dann schaue ich mir Newsseiten an, wie Spiegel Online, kriege ich die Newsletter in der Früh um 6 Uhr oder TechCrunch oder Gründerszene und schaue mir an, was eben nachts passiert ist.
Hock arbeitet in einem Start-up. Die Telefonzelle im Büro, analoge Ironie. Einen Fernseher hat hier kaum einer. Man nutzt alles mobil, on demand, wisch und weg. Genau dafür werden die Smartphones seit Jahren immer größer. Auch auf der IFA zieht das Kunden an. Programme lernen, was mag der Nutzer. Aber wenn alles so personalisiert ist, dann spricht eine Gesellschaft aneinander vorbei, warnen Forscher. Wir können uns nicht mehr darauf einigen, was gerade wichtig ist. Jeder macht seins.
Das ist dieses Phänomen der sogenannten Filterbubble, also dass ich mich eben hinsetze und sage, ich nehme das, was in mein Weltbild passt, weil ich einfach genug davon geliefert bekomme, dass ich ausgelastet bin. Und das ist eine Entwicklung, wo man gegenarbeiten muss, dass man also nicht dafür oder dass man nicht Leute verliert quasi, die irgendwo sich informieren.
Gemeinsame Nenner suchen gemeinsame Plattformen, das werde immer wichtiger. Die Generation Startup arbeitet wahrscheinlich schon daran, denn jedes Jahr IFA ist ein Jahr mehr Abschied von der alten Medienwelt.
Und zum Schluss bleibt uns natürlich noch der Blick auf das Wetter. Und da scheint es am Wochenende ja doch eher etwas ungemütlicher zu werden, Claudia.
Ja, Thomas, es wird ungemütlich und es wird auch häufig nass sein. Temperaturen deutlich gedämpfter. Wir sind halt ein bisschen verwöhnt von den letzten Wochenenden. Dieses Wochenende hat wirklich so eine herbstliche Anmutung. Hängt damit zusammen, dass nördlich von uns ein Tief liegt und nordwestlich von uns ein Hoch. Und das Tief, das nimmt jetzt erst einmal den größten Einfluss. Und das bedeutet am Sonntag, wenn es dann ja fast schon so ein bisschen nordöstlich von uns liegt, dass es stürmisch werden kann. An der Nordsee und auf den Bergen im Harz kann es sogar schwere Stürme Böen geben. Dann allerdings rückt dieses Hoch ein bisschen näher. Das bedeutet, dass wir mehr und mehr aus Nordwesten unter Hochdruck Einfluss kommen. Das heißt dann auch, dass die Sonne häufiger scheint und die Temperaturen wieder deutlich ansteigen. Hochsommerlich wird es nicht mehr, aber ein bisschen wärmer als die 15, 16 Grad, die wir morgen kriegen. Jetzt in der Nacht zum Teil kräftiger Regen, heftige Schauer, die aus Nordwesten hereinkommen. Zwischen Emsland und Schleswig-Holstein sind auch ein paar einzelne Gewitter dabei. Weiter nach Süden hin dann oft nur locker bewölkt oder sternenklar. Aber am Alpenrand, da regnet es zum Teil auch richtig kräftig. Die Temperaturen liegen morgen früh meist bei 7 bis 13 Grad. Morgen Vormittag Sonne am ehesten zwischen Schwarzwald und Oberpfalz. Nach Norden hin immer mal wieder Schauer und kurze sonnige Abschnitte, am Alpenrand trüb und nass. Und am Nachmittag ändert sich an dieser Verteilung nicht so unheimlich viel, außer dass die Schauer noch ein bisschen weiter nach Süden vorankommen und der Wind an der Nordsee immer mehr auffrischt. Temperaturen gerade mal so 16 bis 19 Grad, 21 Grad im Breisgau. Der Wind dazu im Süden kein großes Thema. Im Norden aber recht kräftiger und spürbarer Wind, stark, zum Teil sogar stürmisch und gegen Abend wird er immer kräftiger. Und am Sonntag dann heftige Schauer und Gewitter mit starkem Regen, zum Teil Richtung Brandenburg und Sachsen, sonst einzelne Schauer. Und am Montag verbreitet nass, im Norden dann aber schon wieder längere trockene und sonnige Abschnitte. Und so langsam aber sicher gehen die Temperaturen dann wieder rauf.
Claudia, vielen herzlichen Dank vor allem für die letzten beiden Sätze. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Im Anschluss sehen Sie einen Tatort und um 1.10 Uhr dann noch einmal die Tagesschau. Wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch diese Nacht.